Vater, dich anzubeten ist das Größte, was wir erleben können auf dieser Welt. Vor deinem Thron zu stehen. Und all das hast du ermöglicht durch Jesus, durch den Plan, den du ausgekriegt hast. Dass wir wirklich in deine Gegenwart kommen können, ist nur möglich, weil Jesus für uns gestorben ist. Nur dadurch, dass er wieder auferstanden ist und jetzt zu deiner Rechte sitzt und für uns eintritt. Dank dir dafür, Jesus. Amen.
Amen.
Ja, ihr durftet jetzt uns als Lobpreisband genießen und musstet mich auch hören dabei. und jetzt müsst ihr noch weiter zuhören, weil ich lasse euch jetzt nicht mehr raus. Ich wollte nur anmerken, wenn jemand auf Toilette muss oder so, das ist ein Stockwerk tiefer ist die Damentoilette, zwei Stockwerke tiefer ist die Herrentoilette. Die sind abgeschlossen. Vorne am Tresen liegt ein Schlüssel, den könnt ihr also nehmen und könnt da runtergehen, wenn ihr das Bedürfnis habt. Und dann den Schlüssel wieder bringen. Ja, die Predigt. Wozu Jesus? Eigentlich hat sie ursprünglich nur über Jesus geheißen und dann hat sich das noch so ein bisschen rausentwickelt. Wozu Jesus? Warum eigentlich? Wozu brauchen wir denn Jesus denn überhaupt? Wieso hat Gott den Jesus überhaupt auf die Erde geschickt? War das notwendig, dass er am Kreuz gestorben ist? War es notwendig, dass er wieder auferstanden ist? So ganz klein ein bisschen möchte ich das Schlaglicht da drauf werfen. Und um das überhaupt verstehen zu können, immer die Geschichte von Jesus, die kennen wir alle. So Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt. Aber was hat Gott damit bezweckt? Wisst ihr, von Gott gibt es ganz viele Bilder in der Welt, wie sie früher waren, wie sie heute noch sind. Und so ein paar Bilder möchte ich mal so schlaglichtmäßig an die Wand werfen. So der alte blinde Mann, der sowieso nichts sieht, hat einen weißen Bart und grummelt da oben im Himmel rum. Der zweite, das ist der zornige Gott, der Böse, der immer auf uns runterguckt und sagt, ihr Menschen könnt das aber auch besser machen. Ja, und wir kriegen es halt einfach noch. Wir sind halt nicht besser, als wir sind. Und je höher man in Politik geht, umso schlimmer wird es. Ja, weil da immer mehr Menschen von der Bosheit betroffen sind. Und jeder Einzelne ist wirklich dem Gott nicht genügend. Es schafft keiner. Und deswegen, nächstes Bild, kann es passieren, ist so ein Bild von Gott, dass er auch mal zornig und donnernd eingreift und ja, einfach der böse Gott raushängt. Auf der anderen Seite kommt das nächste Bild, gibt es das Bild vom liebenden Gott, der in uns immer seine Schäfchen oder sein Hundle sieht, das man immer streichelt, uns immer gut mit ihm meint und immer füttert und ihm ja nichts Böses wünscht. Der Gott, der im Himmel sitzt und alle lieb hat und vor alle böse Taten einfach seinen Blick verbirgt. Und kann ich sagen, das, was in der Bibel steht, ganz am Anfang, macht euch kein Bild von Gott. Ja, das ist echt sehr zutreffend. Lasst es bleiben, es funktioniert sowieso nicht. Also von Gott ein Bild sich zu machen, irgendwie sich vorzustellen, wie er denn sein könnte, dieser Schöpfer, der alles geschaffen hat, ganz, ganz schwierig. Aber Gott hat so ein Bedürfnis gehabt, er wollte sich nämlich seine Menschen mitteilen. Er wollte eigentlich mit den Menschen wieder Zeit verbringen, wie es ganz früher war, also ganz am Anfang. Da war er der Schöpfer und hat die Welt geschaffen und alles, was da wuselt und rennt. Und unter anderem eben auch die Menschen. Also ohne, dass da ein kreativer Geist dahinter steht, kann das alles nicht von allein entstanden sein. Das funktioniert einfach nicht. Ist unvorstellbar, zumindest für mich unvorstellbar. Also gab es den Schöpfergott, so wie in der Bibel beschrieben wird, hat er mit seinen ersten paar Menschen wirklich Zeit verbracht. Und es wird so schon toll beschrieben, in der Kühle des Abends gingen sie im Garten zusammen spazieren. Und ganz ehrlich, die Zeit mit Gott, die will ich auch verbringen. Wirklich. Und kommen wir nachher nochmal drauf. Und dann kommt dieser Sündenfall. Gott hat nämlich zu den Menschen gesagt, ihr dürft alles. Bloß eine einzige Sache, die lasst ihr bitte. Und genau, durch Sache, durch haben sie gemacht. Und dann hat Gott gesagt, und wenn ihr das tut, werdet ihr sterben. Und so haben wir es wörtlich übersetzt, habe ich mir sagen lassen, weil ich zum Glück kein Hebräisch kann, oder leider, steht da, ihr werdet sterbend sterben. Und was Gott auch damit meint, das ist ja, dass sie die zwei körperlich gestorben sind, sondern sie werden getrennt von ihm. Und getrennt von ihm sein, ist wirklich das Leben Aufgabe zu haben. Aber Gott ist konsequent und er zieht es durch. Die Menschen werden getrennt von ihm. Sie werden getrennt durch ihre Schuld. Und Gott muss gleich was basteln, nämlich eine Notlösung, dass sie doch noch so ein bisschen in Kontakt bleiben können. Nämlich Schuld wird gesühnt, immer durch Blut. Und Gott schlachtet ein Tier und legt die Felle auf die Menschen, dass sie nicht mehr nackt und ja, beschämt vor ihm standen müssen, sondern dass sie zumindest bedeckt sind. Und damit wird symbolisch auch die Schuld bedeckt. Und sie können doch so ein bisschen in Kontakt mit ihm bleiben. Aber das ist ein ganz mühsames Unterfangen. Gott ist also sehr konsequent, sehr heilig. Und er ist in dem Fall auch Richter. Das zieht sich durch viele Völker. Denkt so an den Turm von Babylon, so der Klassiker. Ja. Da gibt es einen Turm, den wird ein Mensch erbaut, weil sie so groß sein will wie Gott. Und Gott lässt es jetzt so. Oder ein anderes Beispiel, es gibt dieses Volk, das in Kanaan lebt. Und Gott sagt, Volk in Kanaan, ihr müsst von eurer Schuld umkehren. Und als er das dann kriegt das Land ein anderes Volk, das er auserwählt hat. Übrigens in 400 Jahren Zeit gehabt, um umzukehren. Und sie haben es gemacht. Gott wirkt nochmal anders, nämlich er stellt sich vor. Er sagt, hey Leute, lernt mich neu kennen. Wie macht er das? Zur Zeit vom ersten Teil von der Bibel, also bevor Jesus geboren war, jetzt habe ich den Vater verloren, genau, bevor Jesus geboren war, stellt sich Gott durch ganz bestimmte Menschen vor. Er legt seinen Geist auf ganz bestimmte Menschen, und die sagen dem Volk und auch dem König, manchmal ist der König auch selber einer von den bestimmten Menschen, im Fall von David zum Beispiel, die sagen also den Leuten, wie es richtig geht, wie Gott tatsächlich ist. Und da kommen ganz interessante Hinweise drauf, schon ganz, ganz lang vor Jesus, dass Gott einen Plan hat, um diese Trennung zwischen Gott und Mensch wieder aufzuheben, wieder Gott und Mensch zusammenzuführen. Also der Jesus, das war nicht ein Fall, der wo passiert ist, weil Gott gerade nichts anderes mehr eingefallen ist. Und hat er halt das als Notlösung eingeschoben. Sondern der Jesus, das war von Anfang an der Plan. Also Gott stellt sich in der Zeit vor Jesus vor durch einzelne Menschen. Auf die legt er den Heiligen Geist und die können dann seine Worte reden zum Volk. Also ohne diesen Heiligen Geist können wir die Worte Gottes jetzt zum Volk reden, weil da redet man seine eigenen Worte. Ja, muss sich jeder, der auch vorne steht und predigt, wirklich eine Nase fassen, also in dem Fall, und prüfen, habe ich wirklich auf den Heiligen Geist gehört. Stimmt das, was ich hier sage, mit dem, was in der Schrift steht, auch überall? Weil das ist der einzige Punkt, wie ich überprüfen kann, was ich glaube, was mir der Heilige Geist eingegeben hat. Was steht in der Schrift? Gott hat als ganz großes Schlaglicht ein paar Menschen gebraucht. Ich möchte so ein paar vorstellen, die wo ihr sicherlich schon mal gehört habt. Der Abraham. Der Abraham war ein Mensch, naja, zu dem Zeitpunkt, wo er dann auch wirklich, sag ich mal, in seine Berufung gekommen ist, war er schon sehr, sehr alt, selbst für damalige Verhältnisse. Also hat auf jeden Fall der Lebenszeit nicht weit überschritten gehabt. Ist älter geworden, viel älter als der Durchschnitt der damaligen Zeit. Aber er war schon alt. Und Gott sagt zu ihm, ich will dich segnen und du sollst dein Segen sein. Und durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Und das ist die Aussage. Durch den einen Menschen werden alle Völker gesegnet. Wow, wie soll das gehen? So ein kleines Bäuerle in einem kargen Land. Später hat er Mose berufen und hat durch den Mose dem Volk seine Gesetze mitgeteilt. Und die Gesetze, die haben zwei Schlagrichtungen. Zum einen, das, was wir heute kennen, nämlich die 10 Gebote, ja, das sind Gebote, die wo dazu da sind, dass wir Menschen miteinander leben können. Wenn wir diese Gebote nicht beachten und machen, was wir Lust haben, dann können wir nicht mehr als Gesellschaft zusammenleben. Und deswegen ist es auch heute noch wichtig, auf die 10 Gebote einen Blick zu werfen. Und der zweite Punkt ist, dass er vorgestellt hat in den Gesetzen, wie kann man zu ihm kommen? Wie geht es? Und dazu waren ganz viele Regler und Rituale und Schlachtopfer, weil ich vorher gesagt habe, Sünde kann nur durch Blut bedeckt werden. Wo Sünde ist, muss Blut fließen. Sonst kann man nicht in Gottes Gegenwart kommen. Die Gesetze hat Gott gegeben, dass Menschen wieder mit ihm zusammenkommen können. Plus, das war von vornherein klar, das funktioniert so nicht. Nämlich, der Mensch kann nicht so gut leben, dass er vor Gott retten könnte. Das kann er nicht. Kann keiner von uns. Wie gehen wir also mit Schuld um? In der damaligen Zeit war es, wie gesagt, da hat man ein Tier geschlachtet und hat gesagt, ich lege die Schuld jetzt auf das Tier. Auf der anderen Seite kam dann irgendwann Jesus auf die Bildfläche und wir kennen die Bilder. Jetzt kommt wieder eine Reihe Bilder, nämlich am Anfang das Baby. Das sind so Krippefiguren. Ja, wir kennen die Bilder von Weihnachten zur Genüge. Das Baby, das da in der Krippe im Stall liegt, schutzbedürftig, der kleine Jesus. Oder dann in seinem Dienst später, als er so circa 30 Jahre alt war, Jesus der Heiler. Er hat Blinde die Hände aufgelegt und sie sind sehend worden. Und hat Lärme gehend gemacht und auch Aussätze geheilt. Kommen wir später nochmal drauf. Jesus der Prediger, das nächste Bild. Er hat predigt vor viele Menschen. Und ganz viele sind da gestanden und gesagt, oh, oh. Wenn das, was der predigt, zum Beispiel in der Bergpredigt, so tatsächlich wahr ist, dann haben wir tatsächlich keine Chance, die ganzen Gebote einzuhalten. Du darfst deinen Nächsten keine Narren nennen. Uiuiui. Wie oft der Nisha selber gesagt hat, du Depp. Und wenn es bloß beim Autofahrer war. Ganz schwierige Serie. Genau. Geschmeckt hat es nicht alle und deswegen, nächstes Bild, wurde Jesus gefangen genommen. Er wurde als Verbrecher ans Kreuz genagelt. beziehungsweise zuerst wurde er geschlagen. Genau. Und in der Bibel steht, er wird so sehr geschlagen, dass man ihn nicht mehr als menschliches Wesen erkannt hat. Und dann wird er in der Form, wie er war, ans Kreuz gehängt. Nein, halt, das ist schon Himmelfahrt. Egal, habe ich das Kreuz vergessen. Okay. Interessant ist, er ist am Kreuz gestorben, aber er ist nicht im Grab geblieben. Sondern er ist wieder auferstanden. Er wurde von vielen hundert Menschen gesehen als Auferstandener. Und viele haben ihn nicht auf Anhieb erkannt. Aber dann im Laufe der Zeit, als sie ihm begegnet sind, als sie ihn näher, also näheren Kontakt getan mit ihm, haben sie erkannt, oh, das ist ja Jesus. Da gibt es zum Beispiel die Emmaus-Jünger. Ja, aber auch das sind Bilder, die wir halt so vor uns herschieben, weil wir die Geschichte kennen von Ostern. Aber warum hat Gott das gemacht? Ich glaube, für Gott war es ganz wichtig, dass er selber, er, Gott, der Heilige, der im Himmel ist, dass er selber mal lebt wie die Menschen. Er kommt auf die Welt und lebt ein ganzes Menschenleben durch. Von der Geburt, wo man so schutzbedürftig ist und überhaupt nichts für sich selber da kann. Bis dahin, dass man sieht, oh, den Mensch ist Gott so elend, denn ich möchte ihm helfen. Und er hat herzliches Erbarmen gezeigt für Menschen. Und er ist gestorben, und zwar ein Tod, wo wir alle erleben wollen. Ein ganzes Menschenleben hat er durchlebt. Und für Gott war das wichtig. Und, was auch wichtig ist, er erklärt Gott. Warum erklärt er Gott? Und wie erklärt er Gott? Er hat ganz viele Gleichnisse erzählt von Gott, wie er ist, vom Reich Gottes, wie das ist. Und die Menschen haben es nicht fassen können. Also als Jesus einmal eine Geschichte erzählt hat von einem Bauer, der Samen ausstreut auf dem Acker. Die Menschen haben nicht verstanden, was er meint damit, wenn Samen ausgestreut wird und etwas fällt auf den Weg und etwas fällt unter Steine oder unter Dornen und manches fällt auch auf fruchtbaren Boden. Die Menschen konnten es nicht verstehen. Und selbst seine Jünger konnten es nicht verstehen, die immer mit ihm zusammen waren und haben ihn nachher gefragt, was hast du denn damit aber wieder gemeint? Und doch hat er immer wieder versucht, den Menschen zu erklären, wie Gott ist. Und interessanterweise war diese Erklärung, die er da abgegeben hat, in ganz viele Punkte abweichend von den Bildern, die wir vorher gesehen haben. Eben nicht der alte Mann, blind, mit weißem Bart. Und aber auch nicht immer der zornig und richtend ist. Und aber auch nicht immer der liebe Gott ist und immer unter dem Kind krault. So ist Gott nicht, hat Jesus gesagt. Aber wie ist Gott dann, wenn man doch die Gleichnisse jeder mal verstanden konnte damals? Wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, dann schaut euch das Leben Jesu an. Denn er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, und wenn du wissen möchtest, wie Gott ist, dann schau mal, wie Jesus gelebt und gehandelt hat. Und Jesus war nicht immer der unter dem Kind krault und er war auch nicht immer der immer alle runterputzt hat. Interessanterweise, die Leute, die gemeint haben, sie sind ganz super toll, die haben ganz oft ihr Fett weggekriegt. Und die Leute, die gesagt haben, oh, die haben so Scheiße gebaut, zu denen war er ganz arg nachsichtig. Also wenn ihr wissen wollt, wie Gott ist, guckt euch das Leben Jesu an. Jesus hat sogar selber von sich gesagt, hey, wer mich sieht, sieht den Vater. Und ich weiß, Vater ist halt ein Wort, das wo manche schwer über die Leber geht, weil sie echt Probleme hatten mit ihrem Vater. Und ich kann euch bloß sagen, dieser Gott, der ist der optimale Vater. Besser geht es nicht. Er kann streng sein, aber auch liebevoll. Und ich glaube, das rauszuspüren, wie Jesus das vorgelebt hat, er war manchmal streng und manchmal über die Maßen liebevoll. Und unter welche Bedingungen war er wie? Das ist wirklich wert, Bibel zu lesen. Einfach einmal die vier Evangelien zu nehmen und das durchzulesen. Da lernt er den Vater kennen, weil er Jesus kennenlernt. Jesus ging auf Verachtete und Kranke ein. Zum Beispiel auf Aussätzige, auf Kinder, auf Frauen, sogar auf Zöllner. Also ich weiß nicht, was schlimmer ist, ein Aussätziger oder ein Zöllner für das damalige Volk. Die Zöllner, die waren Kollaborateure mit der Besatzungsmacht. Aber Jesus ist auf die eingegangen und hat gesagt, hey, für dich ist es Zeit umzukehren. Also gibt es ein tolles Beispiel, gell? Der Zachäus, den kennt ihr, so von vielleicht mal gehört, ein Typ, Zöllner, verachtet, wollte Jesus sehr, hat sich auf dem Maulbeerbaum versteckt, auch weil er so klein war, weil er denkt, hat, von der, hinter der Masse, da sehe ich den ja noch gar nicht, ging also, kletterte auf den Baum und hat auch runtergeguckt und Jesus kommt vorbei und sagt, hey du, runter, ich komme heute zu dir zum Vesper. Ja, und der Mann, der hat sein Leben völlig auf den Kopf gestellt und hat wirklich alles, was er an Miese gemacht hat, versucht wieder gut zu machen. Ob es ihm jemals gelungen ist, wissen wir nicht. Anderer Zöllner, der wo da am Zoll gesessen ist, seinen Job gemacht hat, der Matthäus oder Levi, Jesus kommt vorbei und sagt, hey du, mitkommen. Und der geht mit, der lässt alles hinter sich und geht mit. Das ist für mich eine der unfassbarsten Geschichten aus der Bibel. Noch viel unfassbarer wie die ganze Heilung. Aussätzige, wo man nicht einmal als Gesunder nicht einmal in die Nähe kommen durfte. So ähnlich wie heute. Ja? Wir dürfen ja nicht einmal in die Nähe voneinander kommen, weil man Angst hat, man könnte Corona haben. Aber damals war das von außen sichtbar, dass die Menschen krank waren. Das konnte man denen von der Ferne aussehen und alle haben einen Bogen um sie gemacht. Bloß einer nicht. Und das war Jesus. Aber Jesus war nicht so, dass er gesagt hat, alles egal, was du gemacht hast, lebe weiter wie bisher. Nee. Da gab es eine Situation mit einer Frau, von der heißt, naja, du hast schon 5 Männer gehabt, und jetzt gerade hast du halt keinen. Der nächste kommt bestimmt, so nach dem Motto. Aber Jesus sagt zu ihr, hey, ändere dein Leben. Gang raus und erzähl den Menschen, was ich für dich getan habe. Und was hat er groß da? Er hat zu ihr gesagt, ändere dein Leben. Und sie hat es gemacht. Und der Impact in dem Ort, wo sie gelebt hat, der war Hammer. Ganz viele sind zum Glauben gekommen und es waren nicht einmal eine aus dem Volk, wo Jesus rausgestammt ist, sondern aus einem anderen Volk. Jesus hat auch was ganz anderes vorgelebt, nämlich einfach Freude am Leben zu haben. Das wird irgendwann einmal im Matthäus-Evangelium so nebenher erwähnt. Jesus war unterwegs und da war eine ganze Schar an Leute. Also im Matthäus-Evangelium heißt tatsächlich, da war eine ganze Gruppe Frauen dabei, die ihm nachgefolgt sind, die seine Lehre gehört haben. Und die waren wohl relativ wohlhabend, zumindest zum Teil. Und die haben ihn auch mit versorgt. Ja, also Jesus hat nicht am Hunger durchgenagt. Man sieht es auch daran, dass er ein sehr wertvolles Gewand gehabt hat, als er gekreuzigt worden ist. Aus einem Stück gewebt, das hat damals wohl nicht viel Leid gehabt. Aber er hat keine Heimat gehabt, kein Platz, wo er hat sagen können, da gehe ich nach und da bin ich daheim. Das, was am ehesten in Heimat rankommt, was Jesus gehört hat, das war die Familie von jenem Lazarus, Maria und Martha. Da ist er ab und zu mal vorbeikommen und die haben sich wohl mega. Nochmal was, wo Jesus wirklich in die vollen Griffe hat. Die kennen doch vielleicht auch die Geschichte, das ist die Hochzeit zu Kana, wo alle Leute schon betrunken waren und Jesus legt nochmal 600 Liter Wein drauf. Ja, lohnt sich. Also wenn ihr Gott kennenlernen wollt, schaut euch das Leben von Jesus an. Da könnt ihr ihn kennenlernen. Dann wisst ihr, wie Gott ist, aber habt ja immer noch keinen Kontakt zu ihm. Und da kommt jetzt dieser Aspekt von seinem Tod und seiner Kreuzigung. Nämlich, ihr habt euch vorher gesagt, um Sünde zu bedecken, ist immer Blut vonnöten. Und Gott hat da so ein Ritual einrichten lassen, nämlich dass ein Tier geschlachtet wurde und dem hat man die Sünde aufgelegt und dann war das für euch auch wieder gegessen, das Thema. Und dieses Bild, das da benutzt worden ist, das überträgt Gott mit Jesus ins Große letztendlich. Vom Bild zur realen Existenz. Von dem für ein Jahr zu dem einmal für immer. Jesus wird unser Opferlamm. Wir können alle Schuld auf ihn legen. Er starb für uns und hat dadurch unsere Schuld weggenommen. So wie durch einen, heißt es im Römerbrief, die Schuld in die Welt kam, nämlich durch Adam, so geht durch einen, nämlich durch Jesus, die Schuld wieder aus der Welt. Das ist unsere Möglichkeit, wieder Kontakt zu Jesus zu Gott zu haben. Merkt ihr das? Durch den Adam ist die Trennung entstanden. Der erste Mensch, der wo genau diese eine Sache, wo Gott gesagt hat, tut sie nicht, die hat er gemacht. Dadurch ist die Trennung entstanden. Und durch den einen, durch Jesus, der genau das gemacht hat, diese eine Sache, die Trennung wieder aufheben konnte, nämlich für uns am Kreuz zu sterben, als Unschuldiger. Er hat es gemacht und dadurch ist die Trennung behoben und Schuldvergebung wird möglich. Und man sieht es sogar schon im Leben von Jesus selber, nämlich zum Beispiel ganz am Anfang, da war er noch Baby, da hat man ihn vorgestellt im Tempel, so ähnlich wie heute die Kindertraufe oder Kindersegnung in Freikirche. Ja, da kommen zwei alte Leute, Tanna und der Simon, die kommen und sagen, jetzt kann ich sterben, weil Gott hat mir zugesagt, dass der die Sünde der Welt trägt, den darf ich noch sehen. Und die zwei, die dürfen ihn noch sehen. Gott hat es ihnen zugesagt. Oder ein Gelähmter wird durchs Dach gelassen, eigentlich in der Absicht, man will ihn irgendwie zu dem Jesus bringen und da waren zu viele Leute. Also sind die Leute, die wo der Gelähmte gebracht haben, aufs Dach gestiegen mit dem Kerle. War bestimmt ein mühsames Unterfangen, kann man gut vorstellen. Und haben ihn dann durchs Dach runter zu Jesus gelassen. Wisst ihr, was Jesus macht? Das Erste, was er macht, ist, Ed, steh auf, du bist geheilt. Sondern das Erste, was er macht, ist, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann haben die Leute, die drumherum gesessen sind, die konnten mit dem nicht umgehen, dass Jesus Sünde vergibt. Weil das kann nur Gott allein eigentlich. Und dann hat er gesagt, und dass ihr seht, dass ich Vollmacht habe, jetzt steh auf, du bist geheilt. Und er ist aufgestanden, hat sein Bettchen genommen, ist einfach weitergegangen, seines Wegs. Oder es gab eine Ehebrecherin. Ehebrechen war damals Todsünde. Im Gesetz steht drin, wer Ehe bricht, Er soll gesteinigt werden. Gesteinigt werden ist jetzt zwar arg lustig, kann ich mir sagen lassen, wenn es zum Glück noch nie erlebt. Also es gibt in der Bibel die Menschen, die es mehrfach erlebt, manche haben es bloß einmal erlebt und dann eben nicht mehr. Und sie bringen eine Frau zu ihm und sagen, du hast Ehebruch, wir haben sie live erwischt. Ich dachte mir immer, naja, zum Ehebruch gehören eigentlich zwei. Wo ist denn der Kerl dazu? Der fehlt. Der war dabei. Aber die Frau war mal da und sie sagt so, jetzt hier, vorteilen. Und Jesus sagt, hey Leute, wer von euch hat noch nie Mist gemacht in seinem Leben? Noch gar nie irgendeinen Fehler gemacht. Der soll anfangen mit der Steinigung. Der soll der erste Stein werfen. Und er hat was in den Sand geschrieben und ich könnte mir vorstellen, dass er die Schuld der Menschen in den Sand geschrieben hat. Und so wie er es aufgeschrieben hat im Sand, ist jedem, wo es gelesen hat, so langsam bewusst war, damit muss er mich. Und die sind alle verschwunden, alle. Restlos, keiner war mehr da. Und Jesus sagt zu der Ehebrecherin, hey, Frau, wo sind sie denn, die Vorteile wollten? Und jetzt kommt was Interessantes. Sie sagt, sie sind alle weg. Und er sagt, gut, ich verurteile dich auch nicht. Weil er wäre der Einzige gewesen, der sie hätte verurteilen können. Weil er war ohne Sünde. Er hat ein Leben ohne Schuld gelebt. Wow, Schuldvergebung, nur bevor er selber am Kreuz gestorben ist. Kommt nochmal was. Nachdem er am Kreuz gestorben ist, ist er wieder auferstanden. Wie kommt sowas zustande, dass ein Mensch einfach wieder aufersteht? Also davor gab es schon Geschichten von Wiederauferstehungen von Menschen. Zum Beispiel in der grauen Vorzeit, lang vor Jesus, waren Elia und der hat die Frau von das Kind von einer Witwe auferweckt. Also das Kind war tot und er hat es wieder zum Leben erweckt. War ein bisschen ein mühsames Geschäft, er hat es öfters probieren müssen, bis es geklappt hat. Aber es hat noch geklappt. Aber am Ende ist das Kind noch trotzdem gestorben irgendwann, sonst hätte es ja heute noch leben. Und man kennt es nicht, also es ist bestimmt gestorben. Oder Jesus hat Menschen auferweckt, zum Beispiel der Lazarus. Gestorben, 3 Tage im Grab. Jesus kommt am 4. Tag und sie alle heilen und jammern und denkt. Und er geht zum Grab und sie sagen, hey, geh lieber rein, der stinkt schon. Und Jesus steht vor das Grab und sagt, komm raus. Und der Lazarus steht auf und kommt raus. Der war 3-4 Tage tot. Aber auch dieser Lazarus lebt heute nicht mehr. Der ist gestorben. Irgendwann ist er auch gestorben. Jesus hat was vorgemacht, was noch niemand sonst gemacht hat. Nämlich, er ist gestorben, er ist wieder auferstanden und dann nicht mehr gestorben. Dass er heute nicht mehr auf der Welt ist, kommt von dem Bild her. Nämlich, er ist in den Himmel aufgefahren, in den Wolken. Und da kommen ein paar Engel und sagen, hey, genau so, wie er jetzt gegangen ist, nämlich in den Wolken, so werdet ihr ihn wiederkommen sehen. Spannende Geschichte. Ja, wie auf was läuft es jetzt raus mit dem Jesus? Ist die Geschichte jetzt vorbei? Nein, noch nicht ganz. Jesus ist jetzt bei seinem Vater im Himmel, so wie er vor seiner Geburt war. Er hat jetzt einen Ehrenthron, weil er das auf sich genommen hat, dass wir Menschen wieder mit dem Vater Kontakt haben können. Und das gilt für uns heute. Wir können mit dem Vater Kontakt haben. Und dort bleibt er ewig. Der Jesus, sondern irgendwann kommt er auf die Erde und dann richtet er alles gerade, was jetzt komisch. Und das ist für manche ein tolles Ereignis und für manche wird es ein schreckliches Ereignis sein. Je nachdem, ob ihr ihn kennt oder nicht. Jesus wird kommen und Herrschaft übernehmen über die Welt. Aber heute schon hat er einen Anspruch. Er möchte nämlich Herrschaft übernehmen über das Leben Einzelner. Auch über das Leben von uns als Gemeinde oder von der Kirche weltweit. Ja. Und das ist die Entscheidung, wo jeder von uns treffen muss, irgendwann in seinem Leben, zumindest einmal. Will ich, dass Jesus Herrschaft in meinem Leben hat, oder will ich das nicht? Die Entscheidung ist notwendig. So ein Wischiwaschi-Leben, so ein bisschen oder ein bisschen nicht, ganz arg schwierig. Ja, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er alles grad richten. Aber wisst ihr, was auch in der Bibel steht? Dass Jesus mit eisernem Stab Herrscher wird. Menschen werden nicht so richtig wollen, was er macht. Sie werden immer noch ihren eigenen Kopf haben. Und irgendwann kommt dann tatsächlich ein Ende, wo es den Punkt gibt, dass Menschen irgendwann keinen eigenen Kopf mehr haben werden. Und das ist, wenn der die Menschen verführt, seit Anfang an tatsächlich nicht mehr da ist und nicht mehr eingreifen kann. Wer dann dabei ist bei denen, die wo mit dem, ich nenne jetzt das schöne Wort mal, das unschöne Wort, mit dem Teufel geht, das werden viele sein. Und welche mit Gott gegangen, das werden auch viele sein. Das muss jeder für sich selber entscheiden, welchen Weg er dann nimmt. Du kannst Jesus heute persönlich kennenlernen. Durch Menschen, die dir begegnet und von ihm erzählen. Du kannst, das ist sicherlich mit der beste Werk, Bibel in die Hand nehmen und die Evangelien lesen und gucken, wie ist Gott? Wie war Jesus? Wie hat er sein Leben gelebt? Und du kannst ihn ganz persönlich erleben. Geh zu ihm und bete. Wenn du das tust und ihm sagst, was dir auf dem Herzen liegt, dann wirst du sehen, er antwortet. Und wenn das wirklich schon erlebt, er antwortet. Drei Worte, Sätze als Fazit, nämlich ohne Jesus kommst du jetzt zu Gott, kannst machen, was du willst. Nur durchs Blut Jesu wirst du gereinigt und kannst vor Gott retten. Sonst bist du schuldig und vor Gott kommt keine Schuld. Du kannst, ja, als Fazit, wie gesagt, es hat Jesus gebraucht. Es hat ihn gebraucht, unbedingt. Ich habe vorher gesagt, das Thema ist eigentlich, wozu Jesus? Dass wir Menschen wieder zu Gott kommen können. Ohne Jesus ist das unmöglich. Völlig unmöglich. Und jetzt ist die Frage an dich, wie gehst du damit um? Und wenn du noch keine Entscheidung drauf hast, das Leben mit Jesus zu leben, dann tu es. Oder lass es für immer bleiben. Aber tu es. Du musst nicht heute da. Vielleicht hast du morgen noch Gelegenheit. Vielleicht hast du übermorgen noch Gelegenheit. Vielleicht aber auch nicht. Entscheide dich rechtzeitig. Und wenn es dir ins Herz gegangen ist, dann entscheide dich heute. Und komm auf einen von uns zu, die wo heute Morgen da vorne gestanden sind. Komm auf uns zu und sag, ja doch, ich möchte die Entscheidung treffen. Das ist jetzt doch länger geworden, wie ich gedacht habe, aber Amen und genau.